HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Ein Spielfilm ist fiktiv, ein Dokumentarfilm authentisch. Aber diese klare Unterscheidung, sie war einmal. Inzwischen gibt es viele Spielfilme mit dokumentarischen Elementen oder sie beziehen sich auf historische Ereignisse, die fast wie in einer Dokumentation dargestellt werden. Ob es diese Filme allerdings ins Kino schaffen, das steht auf einem anderen Blatt. Und das bereitet Filmregisseuren wie Florian Gallenberger große Sorgen.
Dass Filme, die sich mit was auseinandersetzen, dass die es mittlerweile sehr schwer haben, das ist eher eine Entwicklung, die mir und ich weiß auch meinen Kollegen Sorge bereitet. Denn ich glaube, das Kino ist ein wichtiger Ort, um sich auch mit ernsthaften Themen auseinanderzusetzen. Und es ist ein extrem spannender Ort, um Geschichten zu erzählen. Und das darf man nicht einfach nur dem überlassen, was dann reine Unterhaltung und reiner Zeitvertreib ist.
Florian Gallenberger ist Regisseur des Films Colonia Dignidad. Der Streifen ist diese Woche in den Kinos angelaufen und erzählt die Geschichte eines berüchtigten Folterzentrums in Chile während der Pinochet-Diktatur. Ein Liebesfilm. Außerdem im Programm der Büchercheck. Heute das Buch Macht von Karin Duwe. Die Kulturlust in HR Info. Die Berlinale ist das große Filmfestival in Deutschland und es geht da vor allem um Spielfilme fürs Kino. Aber nicht nur. Dokumentarfilme werden immer wichtiger, auch sie erobern inzwischen die Kinos. Meistens werden sie von Fernsehsendern produziert. Die ARD hat die Berlinale nun als Bühne genutzt, um ihre besten Dokus vorzustellen. Andrea Handels war für uns dort.
Die ARD ist stolz auf sich. 870 neu produzierte Dokumentationen hat sie letztes Jahr allein im ersten ausgestrahlt. Und doch gibt es gleich zu Anfang neben viel Lob auch leise Kritik von Seiten des Produzenten Stefan Lambi.
Kritischer, unabhängiger Journalismus muss dahin gehen, wo es weh tut, also auch in die Kampfzonen des Fernsehens, auch in den Hauptabend. Erst dann kann er als Kitt funktionieren, der gesellschaftliche Kräfte zusammenhält, auch dann, wenn die Zentrifugalkräfte so stark wirken wie im Moment.
Das leidige Thema Sendeplatz, da ist es wieder. Zu gern landen anspruchsvolle Dokumentarfilme im Spätabendprogramm. Doch ARD-Programmdirektor Volker Herres lässt das nicht auf sich sitzen.
Wir haben jede Menge ganz prominente Plätze auch.
Es gibt aber eine Menge, die trotzdem erst ab 23 Uhr oder
ja, die gibt es auch, weil wir ja auch da kein Testbild zeigen wollen, sondern auch zu später Stunde gutes Programm anbieten.
Das war's aber dann schon mit dem Streit zwischen Abendmoderator Ingo Zamperoni und Volker Herres. Denn was die ARD an Dokumentationen in 2015 gesendet und für 2016 geplant hat, kann sich sehen lassen. Mit heißen Eisen wie V-Männern in der rechten Szene oder den Waffenexporten der Firma Heckler & Koch. Für 2016 ist ein ähnlich heißes Eisen in Sicht. Der Film National Bird von Sonja Kennebeck über den geheimen Einsatz von US-amerikanischen Kampfdrohnen. Ein Film, der jetzt erstmal bei der Berlinale gezeigt wird.
Investigative Recherche braucht Zeit, es ist langwierig, es ist aufwendig und es kostet auch Geld. Also deswegen ist es auch wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch in solche Recherchen investieren.
Natürlich sind auch innerdeutsche Themen in den ARD-Dokus 2016 wieder ganz vorn. Terror von rechts, die neue Bedrohung, heißt zum Beispiel ein Film. Aber es gibt auch Historisches und sogar Naturfilme. Und dann ist da noch der Pitch-Gewinner 2016. 250.000 Euro gibt die ARD für ein von einer Jury ausgewähltes neues Doc-Film-Projekt. Hassan aus Düsseldorf will die Muslime in Deutschland überzeugen, dass sie aufstehen müssen gegen Salafisten und IS. Das tut er mit drastischen Mitteln. In exemplarischen Filmszenen deuten als IS-Kämpfer verkleidete Männer symbolische Hinrichtungen an, mitten in einer deutschen Fußgängerzone.
Erstmal Schockzustand, dann erklären und dann sagen Leute, lasst uns gemeinsam was dagegen tun. Unser gemeinsamer Nenner ist die Menschlichkeit und auf die Nächstenliebe setzen.
Protagonist Hassan Gewad und Regisseur Till Schauder haben schon Morddrohungen erhalten wegen ihres Filmprojektes. Aber wenn alles gut geht, wird dieser Film dann 2017 im ersten zu sehen sein.
Die ARD und ihre besten Dokus auf der Berlinale, Andrea Handels berichtete. Nicht auf der Berlinale, sondern im regulären Kinoprogramm kann man seit diesem Donnerstag den Film Colonia Dignidad mit Emma Watson, Daniel Brühl und Michael Nyquist sehen. Colonia Dignidad erzählt die Geschichte des gleichnamigen Folterzentrums während der chilenischen Militärdiktatur von Pinochet. Geleitet wurde dieses Lager von einem Deutschen, Paul Schäfer. Auch die meisten Bewohner des Lagers waren deutsche Bürger. Regisseur des Films ist Florian Gallenberger. Ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm zu sprechen. Herr Gallenberger, warum haben Sie sich gerade die Geschichte der Colonia Dignidad als Filmstoff ausgesucht? Das ist doch eher was für eine Dokumentation.
Ich glaube, die Struktur einer Sekte oder in dem Falle die Struktur dieser Colonia Dignidad fand ich faszinierend, weil sie eigentlich wie ein Mikroterrorstaat funktioniert hat. Also mit einem Anführer, der gottgleich herrscht, einer Doktrin oder einer Ideologie, in dem Fall eine Verballhornung des Christentums, also Religion, und dann die Brutalität, mit der das Ganze durchgezogen wird, das sind so die drei Säulen, auf denen das System dort beruht hat. Und ich meine, diese drei Säulen sind immer gegeben, wenn man in so totalitären Regimen sich das ansieht. Aber in der Colonia, dadurch, dass das so klein war mit 350 Menschen, kann man die Mechanismen besser sehen. Und das fand ich irgendwie spannend und das wollte ich genauer untersuchen.
Die Geschichte der Colonia Dignidad ist auch eine Geschichte der Kollaboration mit der Pinochet-Diktatur in Chile. Wie verliefen denn Ihre Recherchen dazu?
Ja, also die Colonia hat ab 1973 sehr eng mit Pinochet und vor allem mit seinem Geheimdienst der Diener zusammengearbeitet, die in der Sekte einen Folterlager unterhalten haben. Und letztlich war diese ganze Recherche, also ich habe 4 Jahre recherchiert, war so Schritt für Schritt. Und jeder Schritt hat immer wieder was Neues ergeben. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann, also es waren sehr viele unterirdische Anlagen in der Colonia, von meinen Freunden, würde ich jetzt mal sagen, den jüngeren Sektenmitgliedern, mit denen ich mich angefreundet habe, dann den Eingang zu diesen unterirdischen Anlagen gezeigt bekommen habe und dann letztlich ein Gefühl dafür entwickelt habe, was hier wirklich geschehen ist. Ich habe auch mit chilenischen Folteropfern, die in der Colonia gefoltert wurden und das überlebt haben, gesprochen. Ich habe mit den Polizisten gesprochen, die bei der ersten Durchsuchung der Colonia, also als erste Menschen sozusagen, die nicht zur Sekte gehörten, da eingedrungen sind, was die gesehen haben. Also ich habe mich in der langen Zeit schon versucht, von jeder Seite und von jeder Möglichkeit her an dieses Thema anzunähern.
Die deutsche diplomatische Vertretung kommt in Ihrem Film nicht gut weg. Sie hat wohl offensichtlich mit dem Anführer der Sekte Paul Schäfer kooperiert. Haben Sie vom Auswärtigen Amt dazu irgendeine Erklärung erhalten?
Nein, das Auswärtige Amt hat sich bis heute nicht wirklich offiziell mit dem Verhalten der Botschaft in Chile während dieser Zeit beschäftigt. Also ich weiß, dass ich viel damit beschäftigt wurde, aber es hat nicht dazu geführt, dass man Aufarbeitung nach außen hin betrieben hat. Und das Verhalten der Botschaft ist wirklich vollkommen skandalös gewesen. Die Menschen, die es geschafft haben, aus der Colonia zu fliehen, mussten in die Botschaft, weil sie keine Pässe hatten und wurden dann von der Botschaft wieder zurück in die Colonia geschickt. Und wenn man sich vorstellt, dass sie wirklich unter Lebensgefahr geflohen sind und man einfach erwarten darf, dass die eigene Botschaft ein sicherer Hafen ist, finde ich das wirklich so skandalös. Und es ist für ein Land wie Deutschland meiner Ansicht nach also an der Zeit und es steht dem Land nicht gut zu Gesichte, dass man ein solches Fehlverhalten auch 40 Jahre danach immer noch nicht aufgearbeitet hat und immer noch nicht Farbe bekannt hat dazu. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass es endlich geschieht.
Die Geschichte der Colonia Dignidad ist auch eine Geschichte von Folter und Machtmissbrauch. Sie haben daraus eine Liebesgeschichte gemacht. Warum?
Also mir war wichtig, dass das Thema über den Film an möglichst viele Menschen herangetragen wird. Und da nochmal vor allem auch an junge Menschen. Also ich wollte nicht einen Film machen für diejenigen, die das Thema eh schon kennen und denen nochmal erzählen, was sie eh schon wissen, sondern ich wollte vor allem auch Leute erreichen, die jetzt erstmal sich für die Thematik nicht unbedingt interessieren. Und ich wollte dazu einen spannenden Film machen, einen Film, der einen packt, der einen mitreißt, indem man, während man den Film sieht, auch vergisst, dass das eine Geschichte ist mit einem wahren politischen Hintergrund und so weiter. Und dann am Ende, wenn einem Film vor Augen geführt wird, dass es das echt gegeben hat, im Zuschauer einen Impuls zu erwecken, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich weiß aus den wenigen Vorführungen, die es bislang gegeben hat, dass vor allem Jüngere, also Leute, die jetzt 20 Jahre alt und so, also ich habe gesehen, wie die im Abspann, wenn der Abspann läuft, schon angefangen haben, auf Wikipedia nachzulesen, was es mit der Colonia auf sich hat. Und genau das wollte ich. Leute anstoßen und eher Fragen aufwerfen, als wie nur Antworten einfach zu geben.
Sie haben als Hauptprotagonisten Emma Watson und Daniel Brühl. War es schwierig, diese Prominenten für die Geschichte zu gewinnen?
Also Daniel war von Anfang an in dem Projekt involviert. Ich habe mit Daniel schon in meinem letzten Film gearbeitet, kenne ihn schon sehr lange, wir sind eng befreundet und der fand das Thema super spannend. Und als ich mit meinen Recherchen angefangen habe, war irgendwie schon klar, für mich war klar, dass er in dem Film dabei sein muss und in dem Sinne ist die Rolle auch für ihn oder auf ihn hin konzipiert worden. Und dann ist ja Daniels Karriere so toll durch die Decke gegangen, auch international. Und als wir dann überlegt haben, wer denn die weibliche Hauptrolle spielen kann, haben wir gedacht, okay, wir greifen nach den Sternen und haben uns für Emma Watson entschieden, sie anzufragen. Und ich glaube, wir hatten großes Glück, denn sie hat sich, glaube ich, in der Rolle sehr wiedererkannt. Denn zum einen hat sie nach was gesucht, wo sie eine erwachsene Frau spielt, also kein Teenager, um auch zu zeigen, dass sie sich nach Harry Potter weiterentwickelt hat. Und zum anderen ist in unserem Film die Frau die starke Figur, also die Mutige, die loszieht, um ihren Freund zu retten und nicht wie in der tradierten Art und Weise der Mann, der loszieht, um die Prinzessin sozusagen zu retten. Mhm. Und Emma ist ja sehr engagiert, was Frauenrechte anbelangt, bei der UNO als Sonderbotschafterin und so. Und ich glaube, diese starke Frauenfigur, da hat sie sich wiedererkannt und das hat die Rolle für sie attraktiv gemacht. Und dann wollte sie, glaube ich, auch wirklich mit Daniel spielen, der auch im englischsprachigen Raum mittlerweile ein echt großer Star geworden ist. Und da haben wir, würde ich sagen, einfach ein unglaubliches Glück gehabt.
Herr Gallenberger, ich habe den Eindruck, dass Kinofilme über zeitgeschichtliche Themen sich zumeist auf den Zweiten Weltkrieg beschränken. Andere geschichtliche Ereignisse unterzubringen ist schwierig. Liegt das an den Regisseuren, die sich nicht trauen? Oder liegt das daran, dass man lange recherchieren muss für einen solchen Film wie Colonia Dignidad? Was meinen Sie?
Ach, das ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt es so ein bisschen, dass man so gelernt hat, dass das ein Thema ist, über das man Filme macht, eine gewisse Art von Routine. Dann, glaube ich, gibt es noch einen, in Anführungszeichen, Vorteil, wenn man eine Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählt, nämlich, dass man den historischen Hintergrund nicht erklären muss. Man muss nicht mehr erklären, wer sind die Guten und wer sind die Bösen und unter welchen Zusammenhängen wird erzählt, sondern man kann direkt in die Story einsteigen. Und das ist immer vom Erzählerischen her nicht einfach. Wie bringt man den Hintergrund, der den Leuten heute nicht mehr so vertraut ist, nahe, ohne dass es ein dröger
Dokumentarfilm wird, ja.
Dokumentarfilm oder so eine dröge Geschichtsstunde wird. Und wie kann man das schaffen, dass es schnell genug geht, dass man wirklich noch eine spannende Story hinbekommt. Aber ich glaube, auch die Amerikaner zeigen uns, weil dort wird ja viel über wahre Ereignisse und historische Begebenheiten gearbeitet. Und die kriegen das auch hin. Und vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass die Colonia jetzt 40 Jahre her ist, dass diese Zeit, über die wir berichten im Film, dass das 40 Jahre her ist, dass es an die Zeit gekommen ist, sich auch diesen Themen zuzuwenden.
Sagt der Regisseur und Filmproduzent Florian Gallenberger. Sein Film Colonia Dignidad ist diese Woche in den deutschen Kinos angelaufen. Herr Gallenberger, danke Ihnen für das Gespräch und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Ja.
HR Info. Kulturlust.
Er galt jahrelang als der Kameramann in Hollywood, der Berliner Michael Ballhaus. Auf der Berlinale nun wurde er diese Woche mit dem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und dieses Lebenswerk ist riesig. Dutzende von Filmen hat Ballhaus gedreht. Erst in Deutschland, dann in Hollywood mit Regisseuren wie Fassbinder, Coppola oder Scorsese. Katja Weber aus Berlin.
Der 80-Jährige ist ein bisschen wackelig auf den Beinen, er sieht nicht mehr gut, aber er ist ein unglaublicher Erzähler. Und der Auftritt im Hebbeltheater, der war für den Berliner Michael Ballhaus was Besonderes.
My mother was in this theater on stage. I watched her sometimes when I was little.
Der junge Ballhaus liebt das Theater und seinen Fotoapparat. Und als er dann mal an ein Filmset kommt, als 20-Jähriger, da steht der weitere Weg fest.
For me it was the combination of theater and taking pictures. And all of a sudden the pictures started moving. It was clear I wanted to become a cinematographer.
Er musste Kameramann werden. Mittlerweile hat er ein paar körperliche Gebrechen, im Gespräch aber ist er völlig klar. Das weiße Haar trägt er akkurat zurückgekämmt, über Mund wie seit Jahrzehnten ein bleistiftdünnen Mustache. Es scheint, als sei er an seinem Ziel als liebender, freundlicher Gentleman dran geblieben. Die Zusammenarbeit zwischen Michael Ballhaus und dem Rüpel Rainer Werner Fassbinder muss heftig gewesen sein. Ballhaus hat erzählt, wie die allererste Begegnung mit dem unfreundlichen Fassbinder verlaufen ist.
He was very unfriendly. He called me a television stupid guy.
Fernsehheini hat Fassbinder ihn genannt, ihn aber trotzdem als Kameramann für viele seiner Filme gebucht. und er hat ihm fast unmögliche Einstellungen und Kamerafahrten abverlangt.
And he always was hoping that I say, oh, this is too hard, I can't do that. But I never said that.
Statt zu sagen, ich kann das nicht, hat er in dieser heftigen künstlerischen Auseinandersetzung seine erste 360-Grad-Kamerafahrt einmal im Kreis herum erfunden. Ballhaus ist sich darüber im Klaren, dass er in dieser harten Schule einiges für seine spätere Karriere gelernt hat. Zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit Martin Scorsese. Mit ihm verbindet ihn eine sehr produktive künstlerische Freundschaft. Dustin Hoffman, Robert De Niro, Ballhaus hat eine Menge toller Schauspieler kennengelernt. Aber er gerät ins Schwärmen, wenn er über Paul Newman spricht, mit dem er Die Farbe des Geldes gedreht hat. Den habe er bewundert und geliebt, weil der so freundlich und zugewandt gewesen sei. Bei ihm hat Ballhaus zum ersten Mal diesen Spruch hier gehört.
Aging is not for sissies. He said that a couple of times and he really lived that way and he was my role model for getting older.
Alt werden ist nichts für Feiglinge. Newman sieht er in dieser Hinsicht als sein Vorbild an.
Katja Weber über den goldenen Ehrenbären für den deutschen Kameramann Michael Ballhaus. Düster geht es in unserem Büchercheck zu. Es geht heute um den Roman Macht von Karin Duwe. Sie ist Jahrgang 1961 und eine ebenso erfolgreiche wie streitbare Autorin. Romane wie Regenroman oder Taxi waren Bestseller. Mit ihren Sachbüchern Anständig essen und Warum die Sache schief ging, hat sie sich als radikale Kritikerin des westlichen Lebens- und Konsumstils profiliert. Der neueste Roman von Karin Duwe, Macht, geht noch einen Schritt weiter. Alf Menzer hat das Buch gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Macht ist eine ziemlich düstere Zukunftsvision. Deutschland im Jahr 2031. Die Klimakatastrophe hat voll zugeschlagen. Dürreperioden und Wirbelstürme suchen das Land heim, Großstädte stehen unter Wasser und genmanipulierte Pflanzen sind außer Kontrolle geraten. Immerhin hat die Pharmaindustrie ein Medikament entwickelt, mit dem der Alterungsprozess umgekehrt werden kann. Dass diese scheinbar ewige Jugend um den Preis eines 60-prozentigen Krebsrisikos erkauft wird, geschenkt, denn wissenschaftlichen Prognosen zufolge wird die Erde in einigen Jahren ohnehin unbewohnbar sein. Derweil wird die Regierung in Deutschland von Frauen dominiert. Olaf Scholz ist als Quotenmann Bundeskanzler, während der Feminismus zur Staatsdoktrin geworden ist. Die meisten Männer haben sich angepasst, sind in islamische Staaten emigriert oder leisten Widerstand. Was auf seine Weise auch die Hauptfigur des Romans tut, Sebastian Bürger, frustrierter Umweltaktivist und gekränktes Exemplar der männlichen Spezies, hat seit 2 Jahren seine Frau, die Ministerin für Umwelt und Naturschutz, im eigens dafür hergerichteten Keller eingesperrt. Er foltert, vergewaltigt und demütigt sie. Das alles aus Rache für die vermeintliche Verletzung seines Stolzes. Als Sebastian dann eines Tages eine alte Jugendliebe wieder trifft, eskaliert die Situation. Für alle Beteiligten.
Wie es geschrieben ist.
Karin Duwes Untergangsszenario hat einige originelle Details. Dass Fleisch und Heizöl nur noch gegen CO2-Gutscheine verkauft werden, darauf ist man ja fast schon vorbereitet. Ein spannenderes Science-Fiction-Gedankenexperiment ist da schon die Konkurrenz von Bio-Jungen und Chrono-Jungen, also von jenen, die sich künstlich um 40 bis 50 Jahre verjüngt haben und jenen, die tatsächlich so alt sind, wie sie aussehen. Wobei die biodynamisch Verjüngten regelmäßig die Nase vorn haben, weil sie neben der körperlichen Fitness auch noch die Lebenserfahrung auf ihrer Seite haben. Das alles erzählt Duwe so schnörkellos und lakonisch, dass einem beim Lesen schon mulmig werden kann. Richtig gruselig wird es aber, wenn der Roman uns in den Gefängniskeller führt, den Sebastian, die gekränkte Hauptfigur des Romans, zur Disziplinierung seiner Frau eingerichtet hat. Das hat Stephen King Horror und hört sich dann so an.
Ich lasse sie dicht an die Wand treten. Dorthin, wo ich 3 Metallringe mit Karabinerhaken ins Mauerwerk gedübelt habe. Einen in Kniehöhe, einen in Schulterhöhe und einen über Kopfhöhe. Und hake die Kette, die an Christines Halsband befestigt ist, so straff wie möglich in den mittleren. Ich weiß, das klingt jetzt alles ganz furchtbar, Kette und Halsband. Da denkt man leicht an Inquisition oder SM-Studio. Aber ich bin kein Perverser. Bloß ein Mann mit seinen ganz normalen Bedürfnissen.
In der Beurteilung, was an solchen Bedürfnissen normal oder nicht ist, sind wir als Leser dieser Figur genauso ausgeliefert wie sein Opfer. Denn der Roman wird streng aus seiner Perspektive erzählt, wobei der selbstmitleidige Zynismus dieses Mannes mit ganz normalen Bedürfnissen streckenweise nur schwer zu ertragen ist.
Wie es gefällt.
Es steckt viel drin in diesem Roman und er wird sicherlich für kontroverse Diskussionen sorgen. Und tatsächlich, Macht entwickelt durchaus spannende Vorstellungen vom Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Schwächer ist der Roman, wenn es um die Analyse der Ursachen und Entwicklung geht, die zu dieser Katastrophe geführt haben. Da kennt Karen Duwe eigentlich nur einen Schuldigen und das ist der Mann mit seinem rücksichtslosen Dominanzstreben, personifiziert durch den Hobbykeller-Sadisten Sebastian. Jetzt kann man von Männern halten, was man will, und es spricht ja tatsächlich einiges dafür, dass Testosteron nicht unbedingt der Treibstoff der Zukunft ist. Aber wenn ein Roman über solche eindimensionalen Erklärungsmuster nicht hinauskommt, dann verkauft er seine hellsichtigen Zukunftsvision leider weit unter Wert.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Macht, der neue Roman von Karen Duwe, ist bei Galliani Berlin erschienen und kostet 21,99 Euro. Das war der HR Info Büchercheck von Alf Minzer. Unsere nächste Geschichte beweist, dass Opern nicht für jedermann geeignet sind. In der Tiefgarage vor dem Staatstheater in Darmstadt läuft passend zum Ort immer klassische Musik über die Lautsprecheranlage. Tag und Nacht, auch Oper. Manche Parkhausnutzer bleiben sogar in der Tiefgarage noch ein paar Minuten stehen, um eine Arie zu Ende zu hören. Aber wohl nicht jeder fühlt sich von dieser Art kultureller Musikbeschallung inspiriert. Denn in der Nacht zum Donnerstag erschrak ein Passant angesichts einer Arie von Rossini so sehr, dass er die Polizei verständigte.
Am frühen Morgen, kurz nach 2 Uhr, Georg-Büchner-Platz vor dem Staatstheater in Darmstadt. Da passiert etwas Schlimmes, so der erste Gedanke eines Passanten. Er ruft die Polizei, Polizeisprecher Ferdinand Derricks.
Er hat Frauenschreie gehört vor dem Staatstheater und konnte das überhaupt nicht zuordnen, um was es sich da jetzt handeln könnte. Er hat auch nicht selbst nachschauen wollen, weil er etwas ängstlich in der Beziehung war. Meine Kollegen sind dann sofort natürlich hingefahren, in der Annahme, dass vielleicht irgendwas Schlimmes passiert sein könnte.
Ferdinand Derricks weiß nicht, ob seine Kollegen von der Nachtschicht die Arie aus der Rossini-Oper Der Barbier von Sevilla sofort erkannt hätten. Ihnen war aber augenblicklich klar, hier ist offenbar niemand in Gefahr, obwohl manche Tiefgaragennutzer den Schrecken durchaus nachvollziehen können.
Kann ich verstehen, wenn man die Oper nicht kennt.
Und manche Opern, die trällern ja auch. Da glaubt man wirklich, da ist was passiert. Je nachdem, wie modern die Oper gerade ist.
Wenn Macbeth abends läuft, kann ich das schon verstehen, okay, dass da jemand Angst hat.
Rossini in der Tiefgarage geht aber doch.
Also so laut finde ich es eigentlich gar nicht, muss ich euch sagen. Also ich meine, wenn sich jemand erschreckt, finde ich das natürlich, weiß ich nicht, auch nicht schön, aber ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Wenn es leise in der Stadt ist, dann könnte schon sein, dass sich einer da irgendwie bedroht fühlt, aber dürfte die Seltenheit sein. Müsste man abends ein bisschen vielleicht die Lautstärke runterstellen und schon wäre es gut. Aber ich finde es im Ganzen sehr schön.
Es gibt sogar Autofahrerinnen, die bleiben ein bisschen länger in der Tiefgarage. Opernfans.
Schöne Klassikmusik, wir finden es immer schön, wenn wir da parken. Wir persönlich
schlicht und ergreifend gut.
Könnte man sich reinsetzen und zuhören.
Der schreckhafte Passant aus der Nacht lag übrigens gar nicht so falsch. Rosina in der Oper hat wirklich ein Problem. Polizeisprecher Ferdinand Derricks will dem Mann auch gar keinen Vorwurf machen.
Man kann das durchaus mit einer Frau in Not verwechseln. Besser einmal zu viel die Polizei gerufen als einmal zu wenig.
Hätte der schreckhafte Passant ein bisschen länger zugehört, wäre er eventuell Zeuge des Happy Ends geworden. Mit Hilfe des Barbiers von Sevilla entkommt Rosina der Ehe mit dem alten Bartolo.
Stefan Willert über eine Rossini-Arie, die einen Polizeieinsatz in Darmstadt ausgelöst hat. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören oder Herunterladen finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.